Gnade sei mit euch und Friede von Gott und dem Vater von Jesus Christus.
Amen.
Seid gepriesen. Gott sei gepriesen und der Vater von Jesus Christus, der uns alle reich gegeben hat, seinen Segen. Wie möchtest du klingen? Es gibt drei Arten zu klingen als Mensch. Es gibt die schöne Tasse von meiner Großtante, die goldene Ränder hat und wunderschön ist. Das ist ein Mensch, der von Gott geschaffen ist. Da ist der Goldrand, ja, ist von Gott geschaffen, wertvoll. Man hat das Göttliche oder das Abbild Gottes in sich drin. Man kennt aber Gott nicht. Klappert ein bisschen, wenn man draufschlägt. Wir haben ein goldenes Gefäß, wunderbar und heilig, und haben ein bisschen Sünde drin. Es reibt sich so ein bisschen, wenn man es hört. Es ist das Bild, was Vlad in seiner Predigt letzte Woche erzählt hat, dass wir durch den Heiligen Geist geheiligt sind, rein sind und dann die Sünde in uns ist und wir Dinge tun, die wir nicht wollen. Das klingt schon viel schöner. Wenn man die Sünde nicht mehr hat, dann klingt sie am schönsten, das Gefäß. Wann ist das? Das ist dann, wenn wir in der Ewigkeit sind. Das ist dann, wenn wir sagen, die Sünde ist vollständig weggenommen. Davor können wir in einer festen Zuversicht leben, dass wir gereinigt und geheiligt sind in Gott. Und deswegen möchte ich euch fragen, wie du klingen willst. Und die, die schon jahrelang bei uns sind oder im Glauben stehen, die klingen schon recht gut, würde ich sagen. Und für die, die es noch nicht tun, die können sich entscheiden, den goldenen Rand zu haben oder vollständig gold zu sein. Und für diese Menschen ist die Predigt heute, sich darüber nachzudenken, wie ich klingen möchte. Und wir, die wir gläubig sind, können uns darüber Gedanken machen, ob wir noch schöner klingen können. Ich möchte euch erinnern an den Heiligen Geist, an die Kraft, die Gott gegeben hat, gemacht hat oder hat. Er hat die Fähigkeit, Dinge umzusetzen und sie auch getan hat in Christus. Und darüber erzählen, wer Jesus ist, der für uns ein Vorbild ist, der für uns der Sohn Gottes ist, wohin wir wandeln. Ich werde nur über Epheser 1 reden. Über das gesamte Kapitel, die ersten zwei Verse gab es schon in der Ansprache. Dieser Epheserbrief wurde aus der Gefangenschaft geschrieben. Nach der dritten Missionsreise, auf der vierten Missionsreise, wurde Paulus gefangen genommen, beziehungsweise er hat sich auf den Kaiser berufen und daraufhin musste er sich vor dem Kaiser vertreten. Und bevor das geschehen ist, war er im Gefängnis in Rom. Das war irgendwann also es ist nicht ganz klar, aber wahrscheinlich um 60 nach Christi. Der Brief ist geschrieben worden etwa 6 Jahre, nachdem er die Gemeinde gesehen hat. Er hatte wohl recht guten Kontakt mit der Gemeinde und hat gesprochen mit ihr und es gab Botschaften, Briefe, Kontakte, Handy, E-Mail, Internet und all diese Dinge in der alten Zeit, um miteinander zu kommunizieren. Ephesus ist eine Gemeinde in der heutigen westlichen Türkei. Das war eine Region. Also eigentlich ist der Brief nicht an Ephesus, sondern an die Region geschrieben worden. Und beinhaltet die Aussage über Gemeinschaft, Einheit von Gemeinde, Zusammenleben des Jüngertums. Das erste Kapitel ist nur ein Lobpreis. Es erinnert uns daran, wer Gott ist, wen wir anbeten, deswegen auch Majestät als Lied, das wir gesungen haben, und erinnert uns, wer wir für Gott sind, wer Gott für uns ist und wen wir haben. Deswegen ist diese Predigt mehr eine Abendmahlpredigt als eine reguläre Predigt, weil es geht, Christus im Zentrum zu haben. Ich lese erstmal komplett ab Vers 4 vor. Denn in ihm hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollten, und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen und Töchtern, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. In diesem haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns nach Mitteilung aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle hat zuteil werden lassen. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hat. Sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären, er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in dem Himmel und was auf der Erde ist. In ihm sind wir nun auch des verheißenen Heilbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Wir sollten eben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen. Wir, die wir unsere Hoffnung von vornherein auf Christus gesetzt haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angeld für unser Erbe ist und für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde Bürgschaft leistet, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das ist denn auch der Grund, weshalb ich auf die Kunde von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen mit der Danksagung für euch nicht aufhöre und in meinen Gebeten euer mit Namensnennung gedenke. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, wolle euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis seiner selbst verleihen und euren Herzen erleuchtete Augen verleihen, damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge seiner Berufung habt, wie groß der Reichtum seines herrlichen Erbes bei dem Heiligen ist und wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist, nämlich die mit gewaltiger Macht sich betätigende Stärke, die er an Christus erwiesen hat, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in der Himmelswelt zu seiner Rechten sitzen ließ. Hoch erhaben über jede andere Herrschaft und Gewalt, über jede Macht und Hoheit, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Welt genannt wird. Ja, alles hat er ihm zu Füßen gelegt und hat ihn zu allen überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Dies ist eine Textstelle über Gottes Kraft, Macht und Stärke, über die Fähigkeiten Gottes, über seinen Willen, was er geplant hat, wie er die Welt hat gewollt. Und es sagt viel über seine Herrlichkeit aus. Wer kann mit Herrlichkeit gut umgehen? Was bedeutet Herrlichkeit für euch? Ich finde diesen Begriff sperrig. Ja, ich frage, was bedeutet für euch Herrlichkeit?
Brutale Offenheit.
Brutale Offenheit, okay. Oder?
Sorgenlos.
Sorgenlos? Okay. Schönheit.
Also unbefleckte Schönheit.
Unbefleckte Schönheit.
Frieden, Vertrauen und Liebe.
Frieden, Vertrauen und Liebe. 100%ige Reinheit.
Pure ist die Reinheit. Pure ist die Reinheit.
Reinheit, ja. Okay. Für mich ist das extrem abstrakt. auch die Begriffe von Wikipedia, die da als Übersetzung waren, Schönheit, Pracht, Erlesenheit, Anmut, Reiz, Kostbarkeit, Harmonie, Glanz, Liebreiz, Prunk, Ausstattung, Pomp, Glanz, Gala, große Aufmachung, sind eigentlich nur schwache Begriffe für das, was wir eigentlich von Gott sehen. Stell mir Versailles vor mit dem Spiegelsaal, ganz viel Gold, ganz viel Glänzen und Funkel. Aber das ist auch nur weltlicher Abglanz von dem, was Gott ist. Mir fällt es schwer, dafür Begriffe zu haben. Ich kann es mal erfühlen und erleben, wie Gott mit seiner Reinheit kommt und erlebt. Aber es ist mehr als Schönheit, es ist mehr als das. Und er hat gesagt, das ist die Herrlichkeit, die er darstellt. Das Beste, was ich jetzt hier habe, das so ein bisschen eine Annäherung ist, ist diese Schale, wo ich sage, das ist das Schönste, was ich habe. Eine Herrlichkeit, etwas Schönes, das, was ästhetisch ist, was einen freut und erquickt in der Seele. So ist Gott. Und er hat diese Kraft, das auch weiterzugeben. Er ist die Kraft, er hat die Kraft, er hat die Möglichkeit, diese Kraft weiterzugeben und er setzt die noch um. Und zwar heute noch. Und das tut er in der Taufe. Das tut er, seitdem du gesagt hast, ich will ein Teil des Gotteskörpers sein. Ich möchte ein Teil von Christus sein. Und mit dieser Zusage hat er gesagt, ich gebe dir den Heiligen Geist und ich werde dich formen und formen, damit du mir gleich wirst. Heilig und rein. Und du bist auch schon heilig und rein, weil er in Jesus gesehen hat. Jesus Christus ist rein und du bist Teil in Christus und deswegen bist du rein. Und doch sagt er, ich forme dich weiter rein, weil ich möchte diese schöne goldene Stückchen Schraube möglichst wenig in euch haben. Ich möchte, dass ihr schön ringt, schön klingt. Nein, nicht ringen, sondern klingen. Dass ihr klingt. Und das möglichst jetzt schon. Jetzt schon so klingen zu sagen, nicht nur in der Ewigkeit bis dann, heute kann ich mich ausruhen und sagen, ha, in der Ewigkeit werde ich schon klingen. Ich will jetzt schon klingen. Warum? Weil er Interesse daran hat, dass jeder Mensch gerettet wird. Dass jeder Mensch so klingt. Er möchte eine neue Welt. Und nicht erst in der Ewigkeit, sondern die Ewigkeit beginnt jetzt. Und er möchte jetzt schon sagen, hey Jungs, die Welt kann anders aussehen. Kann die Gebrochenheit haben, die wir haben als Menschen, weil wir Dinge nicht hinkriegen, weil wir die Tasse sind und vieles nicht so klappern haben und einfach nicht wissen, wie es geht. Aber Gott sagt, diese Gebrochenheit werde ich schön machen durch den Heiligen Geist. Und er hat den Wunsch dazu, der will das und er hat die Kraft dazu, das zu verändern. Und das steht in dieser Stelle. Kurz und knapp, ich finde diese Stelle sperrig. Ich habe probiert, eine bessere Übersetzung zu finden, aber die beste wäre die Einheitsübersetzung, die Übersetzung aus dem Griechischen gewesen, fand ich, aber die fand ich dann auch kompliziert, als ich sie gelesen habe. Aber darum geht es. In Vers 20. Steht. Ich lese mal ein bisschen vor. Und wie überschwänglich seine Kraft sich an uns erweist, die er an Christus erwiesen hat, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn die Himmelswelt zu seiner Rechten sitzen ließ. Hoch erhaben über jede andere Herrschaft und Gewalt, über jede Macht und Hoheit, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Welt genannt wird. Ja, alles hat er ihm zu Füßen gelegt und hat ihn zu allem überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der es in allem ist. Und in Vers 10 steht, dass er ein Geheimnis offenbart hat, dass wir etwas bekommen haben durch die Schrift, das wir wahrnehmen können. Und da steht in Vers 10, er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Christus ist gekommen und hat alles gerettet. Die ganze Schöpfung. Alle Engel. Alle gehören zu ihm. Und die nicht zu ihm gehören, werden nicht Teil an ihm haben. Die anderen werden Teil haben und hat sie gerettet. Aber alles. Nochmal die Überlegung über Kraft. Ja, was das für eine Kraft ist, wenn er alles gerettet hat. Das ist unmenschlich, viel größer, als das wir uns vorstellen können. Und deswegen glaube ich auch, dass Gott jetzt wirkt und heute wirkt. Welche Kraft oder genau diese Kraft hat Jesus, als er gekreuzigt wurde, wieder auferstanden lassen. Diese Kraft kann Tote auferwecken. Was hat das mit meinem eigenen Leben zu tun? Diese Kreuzigung, was wirkt dann in mir? Was bedeutet für mich selbst diese Kreuzigung? Bin ich bereit, mich zu kreuzigen? Bin ich bereit, Dinge loszulassen, die mir gefallen oder nicht gefallen? Das ist das, woran es wirkt. Ich finde auch, es ist schwer, das näher zu bringen, was die Kreuzigung ist, weil es sehr persönlich wird irgendwann. Und da muss ich sagen, was passiert mit mir? Ich möchte anfangen mit einem Teilgedanken, den ich in den letzten Tagen hatte, oder Wochen, es fängt schon Wochen und Monate. Bin ich in einer Entwicklung, um meine Werte zu kontrollieren und zu merken, noch andere Werte zu leben. In Matthäus 23 gibt es eine Herausforderung von Jesus an die Pharisäer, dass sie nur den Zehnten gelebt haben und geliebt haben. Und am Ende heißt es, naja, ihr liebt den Zehnten und wollt auch den Dill den Zehnten abgeben, aber ihr vergesst das Wichtige. Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Treue und Glaube. Ich bin relativ stark in Gerechtigkeit, ich bin relativ stark in Treue, Glaube leidet momentan. Aber ich habe es relativ stark erreicht. In Barmherzigkeit kann ich gut wachsen. Und die Frage ist, bin ich bereit dazu? Rufe ich oder bin ich bereit, den Berufung, die Gott mir gegeben hat, zu hören und den Weg zu gehen? Damit meine Schraube kleiner wird, mein Gefäß herrlicher klingt, damit mehr Leute Licht erleben können. Und ja, ich ändere diese Werte. Ja, Gott formt diese Werte. Ich habe mich bereit erklärt, Dinge zu machen. Man kann menschliche Sachen machen, man kann sich aber auch führen lassen durch Gottes Wort und Willen. Und beides braucht es, denke ich, weil wir Mensch sind und Geist sind. Bist du bereit, diese Veränderung mitzumachen und auch alles dafür zu tun, damit das geht? Glaubst du, dass Gott heute noch dich verformen kann und will? Und bist du bereit dazu? Möchte ich sehen, dass der Heilige Geist in mir wirkt? Und möchte ich dadurch Gott verherrlichen und Gott dafür preisen? Weil wir können Gott preisen und loben über diese Pracht, über das Versailler Spiegelbild, über die Schönheit, die er ist und die er in uns verformt. Das ist zu preisen und loben. Und dann kommen wir auch in den Bereich hinein, was ist denn unser Auftrag? Warum lebe ich denn hier? Für mich? Oder bin ich dazu da, Gott abzubilden und ihn zu verherrlichen, dass andere Gott loben, weil sie mich sehen und sehen, in dem wirkt Gott? Ich preise Gott um die Veränderung, um das Wirken. Ich preise Gott um die Taten. Und das ist nicht nur, dass Menschen zum Glauben kommen, sondern auch Bedürfnisse gestillt werden von anderen Menschen, die nicht gläubig sind, weil sie Gott dadurch sehen können. Schwache haben Bedürfnisse. Wer kümmert sich um sie? Das sind die, die Gott lieben. Alles das gehört dazu, in Jesus zu wandeln, sich vom Kreuz berühren zu lassen und auch den Auftrag Jesus zu erfüllen. Das ist in der Bibel, steht das drin, das kann man lesen und das Wichtigste ist, dass man selbst liest und damit ringt. Das kann nicht immer die Predigt machen, die Predigt kann eine Motivation geben, eine Inspiration, aber die Hauptaufgabe ist zu Hause. Die Hauptaufgaben sind in den Einzelgesprächen, in den Kontakten, hey, ich habe damit ein Problem, ich kann meine Barmherzigkeit nicht umsetzen, hilf mir dabei. Und dafür brauchen wir die Gruppe und die Menschen, die wir um uns haben. Gott sagt. Was ist noch, was er uns gegeben hat, neben der Überzeugung, dass Gott der Herrscher ist über Himmel und Erde? Es ist ein heiliges und reines Leben. Gottes Geist wirkt in uns. Wir können nochmal in Vers 5 lesen. 4 und 5. Denn in ihm, also in Jesus Christus, hat Gott uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollten, und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit gemacht. Söhnen und Töchter. Ja, das ist unsere feste Zuversicht. Er hat uns heilig und unsträflich gemacht und wir können in dieser Zuversicht leben. Und diese Gefühle und die Gedanken, die wir dann dazwischen drin haben, müssen wir lernen abzulegen und zu sagen, nein, das ist die Wahrheit. Auch wenn ich mich wertlos fühle, Gott gibt mir Wert. Und das kann man auch lernen, immer mehr. Und ich denke, es ist eine Lebensaufgabe, aber ich glaube, darin können wir uns stärken. Das ist ein Geschenk, das ist eine Gabe, das ist Gottes Kraft. Der dritte und letzte Punkt heißt, Gott gibt dir den Heiligen Geist und durch diesen Heiligen Geist wirkt seine Kraft. Was bedeutet denn das für uns? Was bedeutet das für uns, als Heiliger Geist, als Träger des Heiligen Geistes zu leben? Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit und die Heilsbotschaft von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden. Das Angeld für unsere Erbe ist und für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinschaft zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ich komme zu meinen Tassen. Was ist der Unterschied? Hier gibt es einen Goldrand, noch einen Goldrand, noch einen Goldrand. Zwischendrin bunt gemalt, weiß, aber ist nicht komplett Gold. Das ist komplett Gold. Okay, ist nicht Gold, aber goldfarben. Ne? Okay, das ist Fellowship, sorry. Also, völlig golden. Und das heißt versiegelt. Einmal überlagert mit dem Heiligen Geist. Das heißt aber auch, wenn man die Stelle liest und weiter, oder diese Stelle liest, dass Gott sagt, du bist mein. Du gehörst zu mir und soweit es an mir liegt, wirst du weiter bei mir bleiben. Wenn du willst, werde ich dafür sorgen, dass du weiter bei mir bleibst. Und das nicht als drohendes Finger, sondern als liebenvolles Begleiten zu sagen, ich trage dich durch die Schwierigkeiten des Lebens durch. Ich trage dich durch die Veränderung, die du hast. Durch die Schwierigkeiten, die du mit Brüdern, Schwestern, Leben und sonstige Dingen hast. Zu sagen, ich werde weitergehen mit dir zusammen. Ich werde dir helfen, versiegelt zu bleiben. Das ist im praktischen Leben nicht immer einfach. Es fühlt sich manchmal so an, sagen wir mal so, ich bin manchmal störrisch. Und es braucht ein bisschen länger, bis man es begreift. Und dann sagt Gott, ach, der begreift das gerade nicht. Ich werde ihn weitertragen. Und manchmal habe ich nicht die Kraft und er kann nicht und zieht mich weiter und dann muss ich irgendwann laufen. Aber irgendwann geht es. Und das ist seine Liebe und Barmherzigkeit. Er lässt mich locker. Er lässt mich locker. Die Frage ist, lässt du locker? Irgendwann, wenn ich sage, ich lasse mich locker, dann ist das meine Entscheidung. Und das ist dann nicht. Ich lasse mich locker. Do I let go? Und das ist dann die Sache, wo Gott sagt, du kannst gehen. Du bleibst versiegelt bis zu einem gewissen Teil, aber wenn du sagst, naja, ich bleibe und lebe ohne Gott, dann ist das, glaube ich, ab einem gewissen Bereich, wo er dann sagt, gut, du hast dich entschieden. Aber du hast die Freiheit, was solange es an mir liegt, möchte ich mich nicht von dir trennen. Das ist eine Zusage und ein Lebensstil. Was ist ein Erbe? So ein Erbe ist etwas, was man bekommt von jemandem. Wie sieht jetzt ein Erbe von Gott aus? Wie sieht ein Erbe davon aus, von Jesus Christus, der Himmel und Erde besitzt und macht? Melodie.
Eigentlich als Gottes Stellvertreter auf dieser Welt. Ich kann mir vorstellen, dass das eben unser Erbe war, was wir aber durch den Sündenfall an Satan erzielen
wollen. Oh. Okay, finde ich ein guter Gedanke. Und wenn jetzt der Heilige Geist wieder da.
Also, ne? Wenn Jesus quasi also sobald Jesus kommt, wird die ganze Schöpfung ihrer Vergänglichkeit. Und dann gibt es auch eine Bibelstelle, die sagt, die ist vergänglich, weil der Herrscher dieser Welt es so wollte. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu sagen, ist der Herrscher, wird hier von Gott gesprochen oder vielleicht sogar von Satan, weil der ja dann uns lebt. Ja, also Gott stimmt ja nicht, deshalb können wir gar keinen, also es ist ja nicht irgendwie so, dass wir dann warten, bis dann Gott stirbt, dass wir erben, weil Gott ist ewig. Aber in dem Sinne Erbe als Zuständigkeit.
Mhm. Also ich habe es nicht ausstudiert, deswegen kann ich daraus keine Lehrmeinung machen. Aber ich stelle mir so ähnlich vor. Ein Erbe ist, was man erhält auf eine Verheißung. Aber ich glaube, dass dieses Erbe bereits bekommen, zum Stück weit schon da ist, als Erbe in Christus. Das ist sogar, ich schenke dir das im Voraus, sage ich, ich helfe dir, das aber schon erfolgreich umzusetzen. Es ist schon jetzt wirksam, weil er sagt an einer Stelle, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr sterbt, werdet ihr niemals sterben. Und er meint er wahrscheinlich, du bist tot in der Taufe und du wirst nie mehr sterben, sondern ewig bleiben. Das heißt, du hast diese Ewigkeit schon, du hast dieses Erbe schon, das ist schon eine Zuversicherung. Und ich möchte ein Stück weit mit dieser Predigt auch helfen für die, die da sind, schon jahrelang dabei zu sagen, wir warten auf die Ewigkeit, aber wir leben schon die Ewigkeit. Ja, es ist beides, es wirkt schon Gott. Und ich denke, der Erbe hat auch einen Anspruch. Mein Vater hat vorzeitiges Erbe ausgeschüttet, allerdings noch mit einer Aussage, dass er das selbst noch weiter versorgt und betreut. Ich erlebe schon so ein Stück weit das, was Gott gemacht hat. Also es gehört mir noch nicht, aber ich kann mich schon trainieren, schon leben, so wie er es möchte. Und ich glaube, das ist ein Teil, wie Jesus das will. Dass er sagt, lebe mit meinen Kräften, mit meinen Begabungen, mit meinem Wirken, mit meinem Heiligen Geist in der Herrlichkeit. Ich finde diesen Erbe-Gedanke einen sehr wertvollen Gedanken, weil es eine feste Verbundenheit gibt und sagt, ich bin ein Erbe, ich habe den Heiligen Geist, ich bin ein Kind Gottes und lebe danach. Wir nutzen manchmal das Kind Gottes als, ach, das tut mir gut und jetzt bleibe ich so, wie ich bin. Ich glaube, mit Heiliger Geist und dem Erbe kommt auch ein, Gott hat berufen und ich antworte. Das heißt, es kommt ein Herzeinstellung, ein Fühlen, ein Denken, ein Handeln damit hinein. Jesus Christus ist für uns gestorben, damit wir gut klingen können. Jesus Christus hat gesagt, ich bin dein Haupt, ich bin dein Herr, ich liebe dich und deswegen sterbe ich für dich. Ich möchte, dass du bei mir bist und bei mir bleibst. Und ich möchte dich heilig machen. Ich möchte dich rein machen. Ich möchte dich zu meinen Erben machen. Deswegen wollte ich nochmal fragen, wie du klingen möchtest.